Es wird eine europäische Verteidigungsagentur ins Leben gerufen, die in einem früheren Entwurf lustigerweise tatsächlich noch Rüstungsagentur hieß und dann aber umgetauft wurde, weil das medial zum Teil nicht ganz so gut zu transportieren war, die sich explizit um den Ausbau einer militärisch-technologischen Rüstungsbasis etc. verdient machen solle. Weiter wichtiger Teil, der vielfach übersehen wird in diesem Verfassungsvertrag, war, es wird eine Beistandsklausel etabliert, die faktisch aus der Europäischen Union ein Militärbündnis macht, weil es eine Beistandsaufforderung und Verpflichtung gibt im Falle eines militärischen Angriffes. Die ist das erste Mal aktiviert worden 2015 und ist im Prinzip eigentlich dasselbe wie das, was die NATO hat in ihrem Artikel 5. Und besonders gravierend, was wie ich finde, ist, das Ganze findet faktisch unter Ausschluss dessen, was man demokratietheoretisch als Gewaltenteilung bezeichnet, statt. Also wenn man sich die klassische Gewaltenteilung anschaut, Regierung, Exekutive, Parlament, Legislative, Gerichtshöfe, Judikative, dann heißt es, wenn das jetzt alles Exekutive war, die Militärpolitik machen, der Europäische Gerichtshof ist in Fragen der europäischen Sicherheitspolitik nicht zuständig. Und das Europäische Parlament, das finde ich ganz süß, weil ich zum Teil eng mit einer Abgeordneten zusammenarbeite, das Europäische Parlament wird gehört und unterrichtet und es darf Anfragen oder Empfehlungen richten. Also zu Deutsch, es hat nichts zu entscheiden. Und es ist auch so, man kann zwar, wenn zum Beispiel die EU-Außenbeauftragte Mogherini in den Ausschuss kommt, kann man die schon fragen, aber ob die antwortet oder auch gar wahrheitsgemäß antwortet oder sonst was, das bleibt weitestgehend ihr selber überlassen. So, der letzte Punkt eben und das, was wirklich sozusagen den großen Schub, den nächsten Schub nach diesen 4 erfolgreichen Jahren aus Sicht der Propagandisten einer Militärmacht Europa geben sollte, war, dass in Artikel 42 die Möglichkeit zur Bildung einer ständigen strukturierten Zusammenarbeit vorgesehen wird, also jene PESCO, die es ermöglicht, Teile der EU-Militärpolitik auf Kleingruppen auszulagern, die diese Teile der EU-Militärpolitik weiter betreiben als EU, aber ohne dass alle mitmachen. Das ist mal eine ganz grobe Idee da davon. Der Teufel liegt dann später im Detail, wenn es um die Ausgestaltung geht, um die, wie gesagt, viele Jahre gerungen wurde. Das war also die Idee, sozusagen jetzt ausgehend von PESCO 2003 im Dezember jetzt nochmal richtig Schub zu kriegen. Und dann ist das ganze Ding ein bisschen gegen die Wand gefahren. In den USA und Großbritannien hat sich zunehmend Unmut gegenüber einer eigenständigen EU-Militärkomponente breit gemacht, in den USA, weil man darin einen Rivalen von den eigenen damals noch sehr, sehr starken Vormachtsansprüchen im westlichen Bündnis gesehen hat. Also eine militarisierte EU könnte ja auch ein Rivale sein. Großbritannien war eher besorgt um seine militärpolitische Beinfreiheit. Wenn zu viele Kompetenzen nach Brüssel verlagert würden, könnte das die eigenen Fähigkeiten und Reminiszenzen ans British Empire eingrenzen, war vor allem die britische Sorge. Vor allem aber scheiterte jener EU-Verfassungsvertrag, der die rechtlichen Grundlagen für PESCO einfach gesetzt hätte, bei den Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 2005. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das Projekt ab. Nicht nur aus den militärischen Gründen. Frankreich und Niederlande waren die wirtschaftspolitischen viel wichtiger. Irland war der Militäraspekt wichtiger. Aber damit war das sozusagen erstmal alles ein bisschen schwierig. Hinzu kam vor allem in Deutschland ab 2006 etwa eine zunehmende Skepsis in der Bevölkerung, aber auch in Teilen der politischen Elite gegenüber weiteren Militäreinsätzen angesichts des kompletten Desasters im Irak und Afghanistan. Kleiner Sprung, man hat sich dann erstmal nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags eine sogenannte Denkpause gegönnt. Also man hat nachgedacht, wie man das Ding trotzdem durchkriegt. Und hat das dann geschafft, indem man schlicht und ergreifend einen Reformvertrag ausgejubelt hat, wo einige Sachen rausgestrichen wurden, nämlich eine EU-Hymne und irgendwelche anderen symbolischen Sachen, aber alle Kernsätze des EU-Verfassungsvertrags erhalten blieben. Man hat schlicht und ergreifend das Votum in Frankreich und den Niederlanden ignoriert. Die irische Bevölkerung wurde unter massiven Drohungen dann doch überzeugt, dem Vertrag zuzustimmen und hat das Ganze dann 2009 als Vertrag von Lissabon in Kraft gesetzt. Weitgehend unverändert, die ganzen Absätze, die ich zitiert habe, sind wortgleich übernommen weiter. Gleichzeitig tritt 2009 neuer US-Präsident wird gewählt, Barack Obama, der eine gänzlich neue Botschaft eigentlich an die Europäer hat. Während unter der Bush-Regierung große Skepsis gegenüber einer EU-Militärkomponente herrschte, war Obamas Botschaft eigentlich, ja, wir wollen uns eigentlich nach Ostasien und China konzentrieren, dieser Pivot nach Asien, wie es damals hieß. Also wenn ihr ein bisschen den Hinterhof übernehmen würdet und rüstet stärker, dann kann uns das allen nur nützen und wir werden zu einer neuen Arbeits- und Einflussverteilung im Bündnis kommen. Und der erste Versuch, wie man das hinkriegen wollte, war dann 2011 der Krieg gegen Libyen, der NATO-Angriffskrieg. Das sollte das erste Mal eine neue Arbeitsverteilung im Bündnis durchgesetzt werden. Dieser Krieg war aus mehreren Gründen sehr bemerkenswert. Erstens, Deutschland enthält sich bei der Resolution 1973, die als Vorlage interpretiert wurde für die NATO, zu einem Regime-Change und einem Angriffskrieg. Und untermauert damit vor allem für die USA die Sichtweise, dass sozusagen mit dem deutschen Militarismus im Augenblick kein Staat zu machen ist. Zum Glück hat sich Deutschland enthalten, wenn man gerade die Situation in Libyen anschaut, aber das hat in Deutschland zum Beispiel unter den Eliten den sicherheitspolitischen Schockwellen ausgelöst, wo sehr, sehr schnell auf eine Kursbegradigung gedrängt worden ist. Und der zweite Punkt war, die USA haben bei dem NATO-Krieg gegen Libyen erstmals bei dem groß angelegten Krieg die Führung abgegeben und sie Großbritannien und Frankreich überlassen. Und aus US-Sicht haben das Großbritannien und Frankreich versemmelt. Sie haben sich sozusagen unter Beweis gestellt, dass sie nicht in der Lage sind, einen Militäreinsatz in dieser Größenordnung in Anführungszeichen erfolgreich umzusetzen. Mitten in der Bombardierung Libyens geht der damalige US-Verteidigungsminister Robert Gates an die Presse und ist stinksauer. Das mächtigste Bündnis aller Zeiten ist gerade mal seit 11 Wochen gegen ein schlecht bewaffnetes Regime in einer wenig bevölkerten Region im Einsatz und schon beginnt vielen Verbündeten die Munition auszugehen und die USA müssen wieder einmal einspringen. Also das war der Status 2011. 2013 kommt es dann nochmal zu einem großen EU-Rüstungsgipfel, wo man sich sehr, sehr ernüchtert, ob der Fortschritte sozusagen der EU-Militärkomponente zeigt. Und eigentlich das Besorgniserregende jetzt aus unserer Perspektive ist, dass eben seit etwa Ende 2013, Anfang 2014 sich die Rahmenbedingungen, die den Aufbau einer Militärmacht Europa behindert haben, schlagartig verändert haben. Und drei Faktoren vor allem, denke ich. Erster Faktor, die Eskalation im Verhältnis zu Russland und die Flüchtlingskrise. Zwei Aspekte, die maßgeblich mit einer verfehlten europäischen Wirtschafts- und Machtpolitik zu tun haben, wird wiederum herangezogen, weil, dass man jetzt unbedingt einen Ausbau dieser Militärpolitik brüchte, also als legitimatorisches Element. Zweiter Faktor, ich meine schon, dass man sagen kann, dass sich das deutsche Selbstverständnis seit den Auftritten von Gauck, Steinmeier und von der Leyen bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 fundamental verändert hat. Inzwischen kann man wohl sagen, dass die Botschaft, die damals sozusagen der breiteren Öffentlichkeit vorbereitet wurde, jetzt in anderen Gremien, aber der breiten Öffentlichkeit etabliert wurde, ist, dass Deutschland sich nicht mehr, wie in Libyen noch zum Beispiel oder zeitweise in Syrien, einem internationalen Militäreinsatz verwehren wird. Also so eine Art von nie wieder Krieg ohne uns. Und damit auch die Aussage sozusagen, dass man in diesem Sinn sich nicht mehr als Bremser auch verschiedener militärischer Aktivitäten betätigen wird. Und der dritte Faktor, und der ist für uns jetzt entscheidend im PESCO-Thema, 2016 am 23. Juni, kommt es in Großbritannien bekanntermaßen zum Referendum, wo sich die Mehrheit der Bevölkerung für einen Austritt aus der Europäischen Union entscheidet. Und ich war da schon ein bisschen überrascht, dass so manch gestandener Militärpolitiker, ehrlich gesagt, seine klammheimliche Freude ob des Referendums eigentlich gar nicht verhehlen konnte. Mit einem relativ einfachen Grund, die Hoffnung, die man damit verband war, dass jetzt mit Großbritannien der wichtigste Bremser eines Ausbaus der Militärmacht Europa endlich von der Bildfläche verschwindet und all das, was man seit Jahren in der Pipeline hatte, was stets an dem britischen Veto gescheitert war und daran, dass Großbritannien die Opposition organisiert hatte, dass das nun endlich ein Ende hätte und man nun sozusagen gestärkt und motiviert in diesen Prozess gehen könne. Nur ein Beispiel von vielen, wie das damals dann gesagt wurde. Am Tag nach dem Referendum geht Elmar Brok, konservative damalige Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments, an die Presse und sagt, der Brexit hat auch gute Seiten, Jahrelang haben uns die Briten aufgehalten, jetzt geht es endlich voran. Das war die Sichtweise von der Leyen, gibt es ganz ähnliche Zitate. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel sprach von einer Brexit-Dividende im Militärbereich. Also so wurde das in weiten Teilen dann gesehen, jetzt können wir endlich abheben. Und das haben sie getan. 23. Juni 2016 ist das Referendum in Großbritannien. Am 27. Juni 2016 gehen die damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault mit einem Papier »Ein starkes Europa in einer unsicheren Welt« an die Öffentlichkeit, also ein Papier, das offensichtlich vorher ausgearbeitet worden ist, wo dann gesagt wird, ja, Deutschland und Frankreich müssten jetzt sozusagen aus der Brexit-Not eine Tugend machen, die Führung übernehmen in der Neuformierung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und die EU, Zitat, Schritt für Schritt zu einem unabhängigen globalen Akteur entwickeln. Und auch hier dann im Zentrum geht es jetzt darum, diese ständige strukturierte Zusammenarbeit oder dauerhafte, wie sie es hier nennen, an den endlich zu aktivieren. Das war der 27. Juni. Am 28., 29. Juni kommt es zu einem Ratsgipfel der Europäischen Union, der Staats- und Regierungschefs, und eine neue EU-Globalstrategie wird verabschiedet, die diese europäische Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2003 ablöst und jetzt sozusagen das wichtigste Rahmendokument der EU-Außen- und Militärpolitik darstellt. Ein paar der wichtigsten Rahmenbedingungen in diesem Papier, also die Vorstellung, dass die EU eine zivile Macht sei, die wird ein bisschen für abwegig gehalten. Es müsse vielmehr Softpower, also zivile Macht, und Hardpower, also militärische Macht, müssten eher Hand in Hand greifen. Wichtig ist das Interessenskonglomerat, was definiert wird. Also man habe das Interesse an einem offenen und fairen Wirtschaftssystem. Das glaube ich, muss ich im Attackrahmen nicht unbedingt genauer erläutern, was sich dahinter exakt verbirgt. Also die Aufrechterhaltung eines neoliberalen und zutiefst ungerechten Systems, was aber natürlich bestimmte Akteure hier im Westen extrem bevorteilt. Das Interesse an offenen und geschützten Wegen auf Ozeanen, aber auch ganz konkreter Zugang zu den natürlichen Ressourcen müsse sichergestellt werden. Richtig schockiert war, wo ich mir das Papier durchgeschaut habe, ist, man definiert immer in so Papieren Interessen und dann sagt man, wo ist die Area of Responsibility, also der Bereich, wo ich militärisch für diese Interessen auch gegebenenfalls mich einsatzbefugt sehe, also jetzt mal herrschaftsimmanent. Da wird es dann ganz gruselig. Also definiert wird in der östlichen Nachbarschaft bis Zentralasien, südliche Nachbarschaft bis nach Zentralafrika, Erfahrungen maritim im Indischen Ozean, im Mittelmeer, Möglichkeiten für den Golf von Guinea prüfen, und jetzt wird es ganz wild, und das südchinesische Meer und die Straße von Malakka. Es gibt eine Vorarbeit von dieser Globalstrategie, die diesen Bereich relativ genau umrissen hat. Das ist einfach wirklich eine Linie drumherum gezogen, aus dem Haus von übelsten Geopolitikern, aber die Europäische Union hat das schlicht und ergreifend übernommen. Das ist der Einsatzraum, den man nun sehr, sehr ambitioniert definiert hat. Ob das realistisch ist, das ist eine ganz andere Frage. Man weiß natürlich, dass man da im Augenblick, sagen wir mal freundlich formuliert, nur bedingt in der Lage ist, militärisch seine Interessen durchzusetzen. Um es wirklich keine Zweifel aufkommen zu lassen, zur Friedenskonsolidierung, das ist der nette EU-Begriff für einen Militäreinsatz gegebenenfalls, müsse man sich in den Bemühungen auf die östliche und südliche Nachbarregionen konzentrieren, während weiter entfernte Fälle Einsätze von Fall zu Fall erörtert werden. Das müsste dann offensichtlich die Straße von Malakka und Ostasien sein. Wohlgemerkt, in Ostasien geht es nicht darum, Landtruppen zu stationieren. Davon ist man weit entfernt. Es geht um die maritimen Kontrollansprüche. Ostasien-Land ist Sache der USA. Davon ist man so weit entfernt, der Akteur sein zu können. Das steht im Augenblick nicht zur Debatte. Wichtig, weiterer Aspekt in dieser Globalstrategie, man möchte in der Lage sein, militärisch autonom zu handeln. Das ist auch so ein spezieller Begriff in der EU oder im Militär. Das heißt im Wesentlichen unabhängig von der NATO und damit unabhängig von einem möglichen Veto der USA. Weil wenn ich natürlich auf amerikanische Kapazitäten wie Satellitenaufklärung zurückgreifen muss, dann bin ich davon abhängig, dass die USA die auch freischalten. Und wenn die USA nicht wollen, dass ich irgendwo eingreife, dann kann ich das nicht. So einfach ist das gegebenenfalls. Deswegen wird recht nass verstanden. Der Anspruch formuliert, die Europäische Union müsse sich militärische Spitzenfähigkeiten zulegen. Dies bedeutet, dass das gesamte Spektrum an Land-, Luft-, Weltraum- und seeseitigen Fähigkeiten einschließlich der strategischen Grundvoraussetzungen zur Verfügung stehen muss. Jetzt bin ich kein Militärexperte, aber ich weiß, das ist eine Menge, davon ist man weit entfernt. Ich arbeite, wie gesagt, mit einer EU-Abgeordneten zusammen. Ich habe die mal Mogherini, die Außenbeauftragte, fragen lassen, ob sie da mal ein Preisschild dran machen kann, was denn das kostet, solche Fähigkeiten aufzubauen, von denen man ja selbst eingestanden gerade entfernt ist. Da hat sie sich nicht dazu geäußert. Es gibt aber Studien, die sagen, man müsse mindestens 100 bis 150 Milliarden mehr im Jahr als EU ausgeben, um allein an einen Einsatz im Bereich Libyen denken zu können, erfolgreich, was auch immer erfolgreich in dem Bereich bedeutet. So, und weil man weiß, dass man davon gerade weit weg ist, wird ein Punkt betont, nämlich, um diese militärischen Spitzenfähigkeiten für dieses überaus ambitionierte Einsatzprofil herstellen zu können, müsse die Zusammenarbeit in Rüstungsfragen der Regelfall in Zukunft werden. Das ist der Kern, bei dem es um PESCO geht, nämlich die europäischen militärischen Kapazitäten zusammenzuwerfen, weil die Summe ist deutlich mehr als die Einzelteile. Ich gehe da gleich nochmal genauer darauf ein. Diese Rüstungskooperation steht deswegen so im Zentrum, weil, das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Rede von Jean-Claude Juncker vom 14. September 2016, also es ging dann wirklich Schlag auf Schlag, weil gesagt wird, die Europäische Union gibt im Augenblick etwa ein Drittel der Rüstungsausgaben der USA aus, entwickelt aber lediglich 10% der militärischen Schlagkraft. Und es wird relativ simpel darauf zurückgeführt, dass die USA 30 große Landsysteme hätte, also große Kampfpanzer, Kampfflugzeuge etc., die Europäische Union aber 178, weil, ein Beispiel, Frankreich hat ein Kampfflugzeug, Deutschland hat ein Kampfflugzeug, ein eigenes, die Franzosen haben ein eigenes Kampfflugzeug. Das führt zu sehr, sehr kleinen Stückzahlen und damit hohen Stückkosten. Wenn man jetzt, das ist die Idee, nur noch ein Kampfflugzeug hätte, dann könnte man in großen Margen produzieren, hätte niedrige Stückkosten und würde dann pro investierten Euro deutlich mehr militärische Schlagkraft im Stile der USA kriegen. Das ist, glaube ich, eine Wunschvorstellung, aber kann man nochmal diskutieren. Vorgestern bei diesem unseligen Format Anne Will hat sich Angela Merkel genau in diese Richtung geäußert. Aus den 168 Waffensystemen, die man hier sieht, müssten genau jene 30 werden, die die USA hätten. Wie macht man das? Über Fusionen, Übernahmen und die Schaffung eines europäischen Rüstungssektors, der sozusagen die kleinen, kleinteiligen einzelnen Rüstungssektoren ersetzt. Die Logik dieser Rüstungszusammenarbeit ist also folgende. In Zukunft soll es nur noch einen europaweiten Beschaffungsauftrag geben. Also nicht mehr, dass die Franzosen irgendwie ihr französisches Kampfflugzeug bauen, die Deutschen ihr deutsches und so weiter. Dazu müssen ein paar Gesetzesreformen durchgesetzt werden, die schon auf dem Weg sind. Im Augenblick kann man nämlich Rüstungsaufträge noch von den Regeln des Binnenmarkts ausnehmen, von europaweiten Ausschreibungen. Das soll in Zukunft verboten sein. Was dann passiert, ist im Attac-Rahmen wahrscheinlich auch klar. Wenn man europaweit ausschreibt, dann werden die kleineren Unternehmen eingehen, Fusionen, Übernahmen und wir werden einen riesigen europäischen militärisch-industriellen Komplex bekommen, wie in den USA, wo es nur noch 5 Systemanbieter gibt, mit riesigen Volumen. Das ist die Idee. Also ein produzierender Rüstungskonzern soll das dann in Zukunft nur noch sein. Das führt dann eben zu diesen größeren Stückzahlen. Größere Stückzahlen kostet weniger Geld pro Exemplar. Weniger Geld bedeutet höhere Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Exportmärkten. Das heißt mehr Erfolg. Ich kann mehr davon verscherbeln im Ausland. Und mehr Exporte bedeutet dann noch weniger irgendwie Stückpreise, noch mehr militärische Schlagkraft pro Euro und damit dieses englische More Bang for the Buck. Das ist ein Quatsch, weil du natürlich damit Monopole bildest. Das Beispiel USA ist nämlich ein grausiges Beispiel als Vorbild, weil dort nämlich selbst jemand wie John McCain, dem man eine Affinität zum Rüstungssektor nicht absprechen kann, gesagt hat, naja, das ist ja wirklich albern zu sagen, wenn wir weniger Anbieter haben, würden wir günstigere Preise kriegen. Das Gegenteil ist doch natürlich der Fall. Man argumentiert aber so. Wir reden hier aber dann nicht in der Idee über einen europäischen Rüstungssektor, sondern wir reden darüber, dass die Idee ist, einen europäischen militärisch-industriellen Komplex unter der Führung Deutschlands und Frankreichs und ihrer Konzerne zu schaffen. Wenn nämlich europaweit ausgeschrieben wird, ist es klar, dass, das ist jetzt aus der Wirtschaftswoche Anfang des Jahres, Griefahn, der wichtigste Branchendienstleister für die Rüstungsindustrie, meint, von den neuen Systemen profitieren vor allem die technisch fortschrittlichen deutschen Unternehmen. Die können natürlich bei einer europaweiten Ausschreibung, kann ein großes Unternehmen gegenüber womöglich einem polnischen oder sonst was, das wettbewerbsfähige Angebot machen. Und der Chef von Thales meint, Entscheidungen dürfen nur auf Grundlage der Fähigkeiten der Unternehmen getroffen werden, sprich kein Protektionismus mehr im Rüstungssektor. Jetzt weine ich keinem Rüstungsunternehmen eine Träne nach, wenn es eingeht. Aber wenn wir sozusagen auf Kosten der polnischen und der schwedischen Rüstungsindustrie einen riesigen deutsch-französischen Rüstungskomplex kriegen, ist das bestimmt auch nicht die beste Alternative. Und das ist die Idee aber, wo man hin möchte. Und man möchte darüber, und man möchte das vor allem schaffen, das war eine relativ lange Vorrede, bis ich jetzt zu PESCO komme, über diese ständige strukturierte Zusammenarbeit. Diese ständige strukturierte Zusammenarbeit wurde unmittelbar nach dem britischen Referendum oder wahrscheinlich schon vorher sehr, sehr massiv in der Planung aufgenommen, dass man die angeschoben kriegt. Im Frühjahr 2017 war das aber alles andere als klar und eindeutig, dass man die überhaupt an den Start bekommt. Im Frühjahr 2017 hat der European Council of Foreign Relations eine Grafik veröffentlicht, wo er ausgewertet hat, wie die einzelnen Länder denn eigentlich zu PESCO stehen, und kam zum Ergebnis damals, dass zu dem Zeitpunkt 16 der 28 EU-Mitglieder gegen PESCO skeptisch oder ablehnend gegenüberstanden. Mit der Begründung, dann hat die FAZ zum Beispiel geschrieben, dass viele kleinere und mittlere Staaten Sorgen hätten, dass PESCO nur ein anderer Begriff für Kerneuropa ist und Kerneuropa ein anderer Begriff für ein System, für ein deutsches Zentralgestirn, um das lauter Planeten kreisen. Das ist die Idee von PESCO, wo man aber sagen muss, dass Frankreich damit sozusagen in die Führungsrolle involviert wird. Die Sorge von vielen kleineren und mittleren Staaten, vor allem die Großbritannien sozusagen als ihren Protégé verloren hatten, bei PESCO untergebuttert zu werden unter einem deutsch-französischen Führungsmantel, hat sich sehr, sehr schnell als nur allzu berechtigt erwiesen. Das war das Frühjahr 2017. Am 13. Juli 2017 kommt es zum deutsch-französischen Ministerrat. Und auf dem Abschlusskommuniqué dieses deutsch-französischen Ministerrates heißt es dann lapidar: Um die Debatte über die Verpflichtungen unter allen interessierten EU-Mitgliedern zu beleben, haben sich Frankreich und Deutschland auf eine Reihe von bindenden Verpflichtungen und Elementen für eine inklusive und ambitionierte PESCO geeinigt. Und das war tatsächlich der Fall. Die haben mit niemand anderem konsultiert. Deutschland und Frankreich haben sich geeinigt, haben dann Italien und Spanien hinzugezogen. Und zum Beispiel von Bulgarien und Rumänien weiß man, dass sie das erst wenige Tage vor der endgültigen Abstimmung überhaupt gewusst haben, über was sie denn abstimmen. So war sozusagen der Prozess. Die Sorge der kleinen und mittleren Länder ist deswegen so groß, weil PESCO mit dem bisherigen Konsensprinzip im EU-Militärbereich bricht. Bis zum Zeitpunkt der Aktivierung von PESCO musste jede Entscheidung im EU-Bereich mit einem Konsens gemacht werden. Das heißt, das gab kleinen und mittleren Staaten ein sehr, sehr hohes Einflussmöglichkeiten. War für die Großmächte zum Teil sehr, sehr lästig. In Zypern saß zum Beispiel mal die AKEL, eine kommunistische Regierung, an der Macht. Das waren mühsame Aushandlungsprozesse, die musste man schmieren oder irgendwas. Das hat aus denen ihrer Sicht das alles sehr, sehr behindert. Deswegen führt PESCO in manchen Teilbereichen, in welchen sage ich gleich noch, die sogenannte qualifizierte Mehrheit ein. Eine qualifizierte Mehrheit kommt zustande, wenn einer Entscheidung 65% der Bevölkerung und 55% der Staaten zustimmen. Wenn man sich diese Grafik genau anschaut, dann sieht man, dass nach dem Brexit Deutschland und Frankreich fast über eine Sperrminorität verfügen. Und diese Sperrminorität gibt Deutschland und Frankreich faktisch eine hohe Steuerungswirkung auf die Ausgestaltung dieses ganzen PESCO-Komplexes. Dennoch ist es so, dass trotz aller Skepsis auf Seiten der kleinen und mittleren Staaten am 13. November 2007 ein Grundsatzpapier verabschiedet wurde, wo sich zunächst 23 Länder bereit erklärt haben, beim PESCO mitzumachen. Die sind also alle einer nach dem anderen umgefallen. Und am 11. Dezember 2017 kommt es dann, wie gesagt, zu jenem Ratsbeschluss, mit dem PESCO aktiviert wird. In der Zwischenzeit sind zwei weitere Länder beigetreten, sodass augenblicklich nur noch Dänemark, Großbritannien und Malta nicht an PESCO teilnehmen. Wenn man sich fragt, warum sind denn diese ganzen Länder einer nach dem anderen umgefallen, dann hat das mit der speziellen Funktionsweise dieses neuen PESCO-Mechanismus zu tun. Ich habe versucht, den irgendwie mal grafisch zu fassen, weil er tatsächlich mit der reinen Beschreibung, glaube ich, überhaupt nicht zu verstehen ist. Es ist wirklich ein bisschen wirr, das Ganze. Warum die Staaten, die kleinen und mittleren, alle umgefallen sind, ist recht simpel. Wenn man sich den Prozess von PESCO, wie er ablaufen soll, mal genauer anguckt, dann sieht das so aus. Aufgenommen dürfen werden nur Staaten, die von denen, die bereits bei PESCO teilnehmen, akzeptiert werden mit einer qualifizierten Mehrheit. Das heißt, Deutschland und Frankreich haben eine Sperrminorität in PESCO und können theoretisch jeden, der nicht bei drei auf dem Baum war und mitgegangen ist ins PESCO-Boot, mit ihrer Sperrminorität außen vor lassen. Das ist der Grund, warum alle erstmal gesagt haben, wir sind zwar nicht unbedingt begeistert davon, aber bevor wir am Katzentisch der EU-Politik sitzen, gehen wir erstmal rein und gucken dann. Zweiter Punkt ist, wenn ein PESCO-Projekt beschlossen wird, das kann, soweit ich das gerade sehe, gibt es keinerlei Beschränkungen, was das sein kann, außer dass ein Militäreinsatz nicht als PESCO im Augenblick wohl vorgesehen ist, aber sonst alles. So ein Projektbeschluss muss einstimmig getroffen werden von allen PESCO-Teilnehmenden. Das Projektmanagement dann aber wiederum ist nur einstimmig für diejenigen, die sich zur Teilnahme am Projekt bereit erklärt haben. Also zum Beispiel bei Military Schengen mitmachen oder etc. Da dürfen dann die anderen, die nicht mitzahlen oder sonst irgendwas nicht mitmachen, auch nicht mitmachen. Das Entscheidende und der eigentliche Knackpunkt an diesem ganzen PESCO-Konstrukt kommt aber unten. Nämlich, dass vor allem die kleinen und mittleren Staaten gesagt haben, wir gehen erstmal rein und machen mit, hat buchstäblich einen Preis. Nämlich, sie haben sich verpflichtet, wenn sie bei PESCO teilnehmen, 20 Teilnahmekriterien zu erfüllen. Das sind 20 Teilnahmekriterien, die Deutschland und Frankreich auf jedem deutsch-französischen Gipfel selber ausbaldowert haben. Ich sage gleich, was diese Teilnahmekriterien alles umfasst. Entscheidend ist weiter, die Einhaltung dieser Teilnahmekriterien wird in Zukunft evaluiert, also überprüft, ob da adäquat sozusagen diesen Anforderungen nachgekommen wird durch die Europäische Rüstungsagentur, / Verteidigungsagentur. Und zumindest rechtlich ist es möglich, und das ist der abschließende und ganz entscheidende Punkt, sollte zu dem Ergebnis gelangt werden, ein Staat rüstet einfach nicht adäquat im Sinne dieser 20 Kriterien, kann er mit einer qualifizierten Mehrheit aus PESCO auch rausgeworfen werden. Das heißt, es gibt hier einen Mechanismus, der enorm Druck auf Staaten ausübt, jene 20 Rüstungskriterien zu erfüllen. Ich fand es eine ganz interessante Grafik aus der Abteilung externe Politik des EU-Parlaments, also eine Analyseabteilung, die haben diese Teilnahmekriterien mit den Konvergenzkriterien von Maastricht verglichen. Während im einen Bereich natürlich Sozialabbau gefördert werden soll über Strangulierung, ist es in dem Fall halt einfach Rüstung. Aber die Idee ist dieselbe. So, was tut, wie gliedern sich diese 20 Kriterien auf? Die sind angehängt sozusagen im Ratsbeschluss, findet man die 20, sind ein bisschen wild durch die Gegend sortiert. Das ging offensichtlich alles mit heißer Nadel. Ich habe sie versucht zu sortieren und kam bei der Sortierung auf ein System, wie sich diese europäische Militärpolitik jetzt gerieren will. Wenn man diese 20 Kriterien sortiert, gliedern die sich in drei große Bereiche auf. CARD. Da gehören ein Teil der Kriterien eben hin, etwa ein Drittel. Es ist die koordinierte jährliche Überprüfung der Verteidigungskapazitäten. Da sollen sich die europäischen Länder gefälligst auf ein strategisches Konzept, ein Kampfpanzer, ein Flugzeug, eine Infanterieeinheit und so weiter verständigen. Dass eben nicht die irgendwie Schweden auf die Idee kommen, dass sie vielleicht ein anderes Flugzeug brauchen als die Italiener, was eigentlich ja nachvollziehbar wäre, allein geografisch. Das soll sozusagen in diesem CARD-Prozess ausbaldowert werden, dass man auf gemeinsame europäische Standards kommt. Na nun. Umgesetzt werden sollen diese strategischen Projekte dann eben als PESCO-Projekte. Das soll dann eben zu dieser Bündelung von Angebot und Nachfrage führen und damit zu diesem deutsch-französischen Rüstungskomplex, von dem man sich verspricht, dass er dann deutlich effizienter Rüstungsgüter bereitstellen würde, als es im Augenblick der Fall ist. So zumindest die Idee. Und ganz perfide ist der letzte Pfeiler sozusagen dieses neuen Konstrukts, nämlich der EVF, der Europäische Verteidigungsfonds, das ist eben, das ist vorhin schon angedeutet worden, ein augenblicklich neu in der Aufstellung befindlicher Rüstungsfonds der Europäischen Union, der primär zur Finanzierung von PESCO-Projekten und zur Vorantreibung dieses neuen Systems der europäischen Militärpolitik als Motivation sozusagen herangezogen werden soll. Und das alles soll dann sozusagen von der Leyen mehr militärische Schlagkraft und höhere Einsatzfähigkeit gewährleisten. So, und jetzt zum Konkreten, wie diese 20 Kriterien im Wortlaut heißen. Also im ersten Teil diese Identifikation strategischer Projekte, CARD. Die teilnehmenden Staaten, das ist der Ratsbeschluss vom 11. Dezember 2017, die Staaten verpflichten sich unter anderem an dem CARD-Prozess teilzunehmen, also sich sozusagen diesen Prozess zu unterziehen, damit auch geheime Informationen europaweit zu teilen, etc., weil das sei eben für die Autonomie Europas entscheidend. Die Staaten verpflichten sich zu einer Ausarbeitung harmonisierter Anforderungen. Das ist eben wichtig für europaweite Rüstungsprojekte. Ohne das geht es nun mal nicht. Hilft auch nichts, wenn die Soldaten mit unterschiedlichen Rohren und sonst irgendwas schießen. Deswegen gemeinsame technische und operative Standards der Streitkräfte. Und die Verpflichtung zur gemeinsamen Nutzung bestehender Fähigkeiten, also tatsächlich das Zusammenlegen auch zum Teil bestehender Kapazitäten. Und dass man nicht auf die Idee kommt, zum Beispiel irgendwelche Rüstungsgüter bei den USA oder noch schlimmer Russland oder China zu kaufen, heißt dann, dass die Kooperationsprogramme und PESCO insgesamt nur Einrichtungen zugutekommen dürfen, die nachweislich im Hoheitsgebiet der EU Mehrwert erbringen und sich positiv auf die EDTIB, das ist die Europäische Rüstungstechnologische Basis, auswirken, also eine Art von Buy European Act, dass es wirklich darum geht, eine deutsch-französische Rüstungsbasis zu stärken und nicht die Rüstungsindustrien irgendwelcher anderer Länder. So, mit der Umsetzung ist dann die zweite Säule sozusagen befasst, jene PESCO-Säule für die Umsetzung strategischer Projekte. Alle Länder, die an PESCO teilnehmen, verpflichten sich jetzt zunächst mal an mindestens einem Projekt von strategischer Relevanz teilzunehmen. Das sind also jene Projekte, die vorher in diesem CARD-Projekt als europaweit relevant für den Ausbau des Militärapparats identifiziert wurden. Das mag erstmal nicht so viel klingen, aber wenn man 27 Staaten dann bald hat, die erstmal alle zusammen irgendwie an einem Strang ziehen, dann ist das ja schon mal was aus Blickwinkel dieser Leute. Zweite ist, die Staaten verpflichten sich, einen wesentlichen Beitrag zu den EU-Gefechtsverbänden zu leisten. Das sind die sogenannten EU-Battlegroups, das sind flexibel einsetzbare Kampftruppen. Da ist es nämlich so, dass viele kleine und mittlere Staaten schlichtweg zum Teil sagen, das Geld sparen wir uns im Augenblick noch. Dann verpflichtet man sich im Rahmen von GSVP, die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, also Operationen in dem Rahmen, substanzielle Unterstützung zu leisten. Das ist einigermaßen vage, was das noch genau heißen soll. Und für Deutschland ganz relevant, man verpflichtet sich auf ein beschleunigtes politisches Engagement auf nationaler Ebene anzustreben und gegebenenfalls die nationalen Beschlussverfahren zu überprüfen. Wenn ihr die Debatte mitbekommen habt, dass Merkel gerade immer weiter in diese Macrons europäische Interventionskräfteinitiative rübergeht, ich brauche ja nicht glauben, dass ich in 5 Tagen einen Militäreinsatz beschlossen kriege und die Jungs losschicke in den Kampf sozusagen, wenn ich davor den Bundestag abstimmen lassen muss. Darauf zielt das ab, das ist explizit auf Deutschland gemünzt. Das ist von den deutschen Exekutiven explizit auch so gewollt. Die werden da nicht getrieben, sondern die spielen dann über Bande und sagen, das EU-Recht verpflichtet uns ja. Wir können ja nicht anders. Die saßen als kommissarische Regierung da drin und haben das verabschiedet. Da geht es dann darum, den Parlamentsvorbehalt in einem neuen Gesetz in absehbarer Zeit so zu schleifen, dass man ein Rückholrecht in Zukunft kriegen will. Also sozusagen ein Vorratsbeschluss, Soldaten können entsendet werden von der Regierung und dann kann das Parlament zusammentreten und überlegen, ob man sie nicht wieder zurückholt. Was natürlich was ganz was anderes ist, als im Vorfeld zu debattieren. Und da ist es eben sehr, sehr nützlich, über diese europäische Bande spielen zu können, weil diese Debatte garantiert in dieser Legislaturperiode wieder kommen wird. So, und der dritte Punkt und die dritte Säule ist eben, dass es dann ganz wesentlich um die Finanzierung dieser Projekte geht. also jenen EVF und gemeinsame Finanzierungsfragen. Also die teilnehmenden Mitgliedstaaten verpflichten sich weiter zur gemeinsamen Finanzierung militärischer GSVP-Operationen. Das ist insofern wichtig, weil im Augenblick ist es so, dass das Prinzip Costs Liable Where They Fall gilt. Also wenn EU-Staaten einen Militäreinsatz machen als EU, müssen diejenigen, die meinen, diesen Einsatz führen zu wollen, auch dafür berappen. Das motiviert vor allem klamme Staaten nicht besonders, da mitzumachen. Wenn aber alle eh einzahlen müssen, dann wird es sozusagen als Motivation sich des Trittbrettfahrertums, wie die denn das im Diskurs nennen, dann doch zu entziehen, gesehen. Nächster Punkt, das ist gruselig. Man verpflichtet sich zu einer regelmäßigen, realen Aufstockung der Verteidigungshaushalte. Eine reale Aufstockung ist eine inflationsbereinigte Aufstockung. Das ist das Ende einer theoretischen Möglichkeit für eine bei Wirtschaftswachstum den Haushalt gleich zu lassen. Jetzt sind wir in Deutschland in der Debatte woanders, aber es gibt ja auch Länder, die es wirklich noch viel dringender nötig hätte, gerade wenn ich an Italien, an Spanien oder Portugal oder wen auch immer denke, Griechenland ganz zu schweigen. Theoretisch ist es da auch so, dass diese Verpflichtung nun einfach steht. Das ist keine völkerrechtliche Verpflichtung, aber dieses Damoklesschwert, dass man rausfliegt, wenn man es nicht macht, ist nun mal da. Nächster Punkt. Die Staaten verpflichten sich zu einer schrittweisen Aufstockung der Investitionsausgaben für Verteidigungsgüter auf 20% der Gesamtausgaben im Verteidigungsbereich. Das ist das sogenannte Reinvest, also dass 20% für die Neubeschaffung von Rüstungsgütern und nicht für Sold oder sowas ausgegeben werden, also für Hardware. Das ist nicht irrelevant. Reinvest in Belgien zum Beispiel ist im Augenblick 7%. Das muss also ganz ordentlich hochgestuft werden. So will man das Geld generieren, um diese von dieser europäischen Globalstrategie diese militärischen Spitzenfähigkeiten zu kriegen. Reinvest ist 2018, wird in Deutschland sein nach der Projektion 16,4, soll aber bis 2022 nach gegenwärtigem Stand auf 10% sinken. Das heißt, wenn man sich sozusagen dem entgegenstellen wollte, dann müsste man die im Augenblick vorgesehenen Ausgaben für Rüstungsinvestitionen verdoppeln. Weiterer Punkt, die Staaten verpflichten sich zur intensiven Einbeziehung eines künftigen europäischen Verteidigungsfonds in die Blablabla-Auftragsvergabe mit einem festgestellten Mehrwert. Dazu sage ich gleich noch was, weil das ist sozusagen nochmal das zweite Kronjuwel in diesem PESCO-Prozess. Und zu schlechter Letzt, eben alle Staaten verpflichten sich zur Einführung einer regelmäßigen Überprüfung dieser Verpflichtungen, also diese 20, die ich ein bisschen zusammengekürzt habe, mit dem Ziel der Billigung durch den Rat. Und der Rat stimmt dann eben mit qualifizierter Mehrheit ab, ob das adäquat sozusagen umgesetzt wurde pro Land. Wie damit umgegangen wird, haben wir ja zum Beispiel bei den Konvergenzkriterien im Fall Deutschlands und Frankreichs im Fall im Vergleich zu anderen Ländern gesehen. Und damit stellt sich eben der Versuch dar, hier CARD identifiziert sozusagen die europaweiten Projekte, PESCO führt sie durch, der Europäische Verteidigungsfonds finanziert sie, es entsteht ein europäisch militärisch industrieller Komplex und der führt dann sozusagen ins gelobte Land der höheren militärischen Schlagkraft. Am 6. März wurden, wie gesagt, die ersten PESCO-Projekte verabschiedet, 17 Stück. Das ist relativ breit gefächert, das meiste, was da jetzt erstmal verabschiedet wurde, wir stricken da ja gerade mit unglaublich heißer Nadel, war schon vorher ausbaldowert, einige noch nicht so spektakuläre Sachen wie ein Aufbau eines europäischen Sanitätskommandos, aber eben auch schon Military Schengen, also jenes Vorfahrt für Panzer, sagen wir es mal, ist jetzt ein PESCO-Projekt und in enger Abstimmung mit der NATO und dem Logistikkommando in Ulm wird es erfolgen. Deutschland hat die Führung übernommen über das PESCO-Projekt EUFOR-CROC, nennt sich das. Das ist der Versuch, dass in Zukunft nur noch Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien allein 60.000 EU-Soldaten ins Feld führen können sollen, also dafür die notwendigen Aspekte zu identifizieren und zur schnellen Bereitstellung auszubaldowern. Und die nächste PESCO, ein europäischer Kampfpanzer wurde vereinbart, der Bau eines. Das ist das erste große PESCO-Rüstungsprojekt, das im Rahmen jetzt schon gebaut wird. Und die nächste Marge von PESCO-Projekten soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Wahrscheinlich erst nach der Sommerpause. Da wird zum Beispiel debattiert, diese europäische Interventionsinitiative im Rahmen von PESCO zu machen, von Macron. Aber auch, wer es mitbekommen hat, bei der ILA, der Internationalen Luftausstellung, wurden wesentliche Weichen für den Bau eines deutsch-französischen Kampfflugzeuges der nächsten Generation gestellt. Das soll also sozusagen dann das einzige Kampfflugzeug sein. Da sollen die Schweden nicht auf die Idee kommen, ein eigenes zu bauen oder sonst wer. Und das soll womöglich auch unter PESCO-Rahmen gebaut werden, genauso wie ein gestern vorgestellter deutsch-französischer Kampfpanzer. Das Charmante daran ist, PESCO-Projekte werden eben dann bevorzugt aus diesem EU-Verteidigungsfonds finanziert und vor allem im Bereich der Erforschung und der Entwicklung von Prototypen etc. müssen das dann eben nicht mehr die Konzerne berappen, sondern es geht aus dem Fonds von den Staaten, erstinstanzlich. So, der Punkt ist, dass, du hast vorhin schon angedeutet, das ist in meinen Augen und eigentlich in den Augen jedes normal lesenden und interpretierenden Menschen, das ist komplett illegal, dieser Europäische Verteidigungsfonds. Ich lese mal die entscheidende Passage aus dem Vertrag von Lissabon komplett vor. Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Kapitels der europäischen Militär- und Verteidigungspolitik gehen zu Lasten des Haushalts der Union mit Ausnahmen der Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen. Das ist so eindeutig, dass du darfst kein Geld aus dem EU-Budget nehmen, wenn es für Rüstungsmaßnahmen und militärisch relevante Aspekte dient. Das versucht man seit Jahren, hat man das immer wieder versucht, irgendwie zu umgehen. Will ich nicht auf alle Sachen eingehen. Ich sage gleich, wie man es jetzt macht. Dieser Passus focht die EU-Kommission überhaupt nicht an. Im November 2016 wurde in einem ersten Aufschlag vorgeschlagen, jenen Europäischen Verteidigungsfonds einzurichten. Damals im Dezember 2016 noch im Umfang von insgesamt 38,5 Milliarden Euro für die nächste Haushaltsperiode 2021 bis 2027. Am 7. Juni 2017 gab es dann den entsprechenden Legislativvorschlag der Kommission, der jetzt sozusagen gerade in der parlamentarischen und Ratsabstimmung sich befindet. Da wurde dann gesagt, der Fonds soll schon 2019 an den Start gehen in abgespeckter Form. Und wer sich jetzt fragt, wie das die Europäische Kommission begründet, das klang vorhin auch schon an, es wird gesagt, diese Gelder dienen der europäischen Industrie- und Wettbewerbsförderung. Und damit fallen sie rechtlich in eine andere Säule. Sie sind damit nicht mehr Teil der europäischen Außen- und Militärpolitik, auf die sich dieses Verbot bezieht. Und da Wettbewerbsförderung aus dem EU-Budget bezahlt werden darf, das ist tatsächlich rechtlich so, das ist jetzt eine rein juristische Frage, darf man also jetzt da munter offensichtlich die deutsche Rüstungsindustrie subventionieren und päppeln. Das ist komplett albern, weil es natürlich darum geht, nicht die deutsche Rüstungsindustrie zu subventionieren, sondern einen europäischen Rüstungsapparat mit mehr militärischer Schlagkraft aufzubauen. Und eigentlich ist es so, dass man nicht willkürlich in irgendwelche Säulen Rechtsgrundlagen verschieben darf. EU-Recht sagt, wenn eine Maßnahme primär einen Zweck dient, auch bei militärischen Kapazitäten, dann muss es rechtlich nach dieser Säule behandelt werden. Man kann da nicht rumschieben. Kann man doch. Nämlich, ich habe versucht über die Linksfraktion, GUE NGL im EU-Parlament, eine juristische Prüfung des Europäischen Dienstes, des juristischen Dienstes in Auftrag zu geben. Da habe ich auch wieder was gelernt über die europäische Gewaltenteilung. Das geht nicht, weil nämlich die Ausschussmehrheit muss das bescheiden. Also diejenigen, die das beschlossen haben. Also eine juristische Prüfung findet nicht statt. Dann bin ich gegangen über den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und habe eine Prüfung da in Auftrag geben lassen von einem befreundeten Abgeordneten im Bundestag. Der Wissenschaftliche Dienst kam nur zum Ergebnis, dass das alles total solide und rechtlich einwandfrei und überhaupt nicht zu beanstanden sei. So, jetzt suche ich verzweifelt irgendeinen Europarechtler, der womöglich da Klagewege eruiert, aber alles, was ich gehört habe, ist, dass man eigentlich da nicht mehr rankommt. So sieht es jetzt im Augenblick leider aus. Und so viel übrigens auch zur real existierenden Demokratie dann in diesem Bereich und zu unseren Checks and Balances. Die Europäische Union dürfte sich selber nach ihren Kriterien nicht beitreten, wenn sie es ernst nehmen würde. Letzter Aspekt in diesem traurigen Lied war dann der 2. Mai 2018. Da legte jetzt die Kommission endgültig ihren Haushaltsvorschlag für das Jahr 2021 bis 2027 vor. Also die EU arbeitet immer in siebenjährigen Haushaltszyklen. Und der hat mich jetzt dann doch nochmal negativ überrascht, nämlich der Europäische Verteidigungsfonds ist nochmal um satte 10 Milliarden auf 48,5 Milliarden angewachsen im Kommissionsvorschlag. Und das ist leider nicht alles. Separat wird nochmal eingestellt in den EU-Haushalt die militärische Mobilität, die vorhin schon erwähnt wurde, mit 6,5 Milliarden. Übrigens gleichzeitig wurde das Budget für Infrastrukturmaßnahmen für andere Sachen um etwa den Betrag gekürzt. Also da sieht man natürlich, wo dann sozusagen auf wessen Kosten und auf was für Kosten das geht. Und ganz interessant, wenn ihr euch an die PESCO-Kriterien erinnert, dass man für bessere Finanzierungsmöglichkeiten von EU-Einsätzen sorgen soll, da hat man jetzt parallel sozusagen zum EU-Haushalt eine EU-Friedensfazilität vorgeschlagen, nennt sich nun mal so. Die ist zwar kein Teil des offiziellen EU-Haushaltes, wird aber im Gesamtpaket verabschiedet. Da sollen jetzt alle Staaten in Zukunft anteilig sozusagen ihres üblichen Schlüssels einzahlen müssen und von diesen 10,5 Milliarden sollen dann zukünftig europäische Militäreinsätze bezahlt werden. Das ist sozusagen die Krux an dieser ganzen Angelegenheit. Damit haben wir jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch liegen, wo mir nichts, dir nichts, und zwar zusätzlich zu den horrenden Aufwüchsen, die wir in den nationalen Budgets haben, 65 Milliarden für Rüstung und für den europäischen Militärkomplex plötzlich mal haben, mit dem auch steuerungsfähig eingegriffen werden kann. Und wie ich die Europäische Union kenne, wenn der Topf da erstmal ab ist, der Deckel ab, dann gibt es da bald kein Halten mehr, weil dieser ganze Apparat da oben natürlich schwierig und schwer kontrolliert abläuft und meistens eben unter so einer komischen, das ist ja eh alles schwierig oder sonst wo, die Presse berichtet eh überhaupt nicht drüber, man da munter plötzlich mit diesen neuen Grundlagen womöglich in ganz andere Dimensionen noch vorstößt.
Sind die 65 pro Jahr?
Nein, die sind für den gesamten Bereich. Man sollte das aber nicht unterschätzen, das hört sich jetzt auf den ersten Hieb vielleicht nicht so viel an, aber allein der Verteidigungsfonds, das sind etwa 15% der augenblicklich komplett national getätigten Investitionsausgaben, Beschaffung. Das ist also nicht so irrelevant und wie gesagt, wir sind da erst am Anfang. Wenn da mal der Stein rollt, dann rollt er leider eben wahrscheinlich. Abschließend hat die Kommission dann nochmal parallel zu dem Vorschlag für den Verteidigungsfonds ihre Vision 2025 der europäischen Verteidigungspolitik abgegeben. Europa soll in der Lage sein, anspruchsvollste Operationen mit einer verstärkten Integration der Verteidigungskräfte und der Vorausstationierung für permanente Einsätze in der Lage sein, diese Vorausstationierung, wenn man sich dieses Gebiet in Erinnerung ruft, dass man da, dann muss man aber nur sagen, da sind wir ja schon. Wir haben die G5 Sahel, wir haben im Maritimbereich Atalanta etc. Einsätze, wir sind in dieser Vorausstationierung schon. Es soll hier nur sozusagen zu permanenten Basen und permanenten Angelegenheiten kommen. So weit, so schlecht. Drei ganz kurze, ich habe schon relativ lang angemerkt, drei ganz kurze Anmerkungen. Ich komme ja aus Schwaben, bei uns sagt man, das ist noch kein Gmätzwiesle. Also das ist noch nicht ganz sicher, dass sie damit durchkommen. Es gibt sicherlich noch ein oder andere Hürde auf dem Weg dessen, was man da ausbaldowert hat. Ich will drei wenigstens abschließend vielleicht auch als Überleitung für eine Diskussion ansprechen. Das erste ist, das ist ja quasi eine Alternativ-NATO. Also was sagen da die USA? Gerade wenn man das große Säbelrasseln im Augenblick unter Trump etc. hat, wenn man im Hinterkopf hat, dass früher die USA nicht begeistert war von so einem ambitionierten EU-Militärprojekt, was sich womöglich sozusagen aus der NATO und von den USA weg emanzipiert. Also der erste Konfliktpunkt, ich glaube perspektivisch, das wird sehr gut vonstatten gehen. Ich glaube perspektivisch die Interessen zwischen Europäische Union und den dort bestimmten Konzernen und den USA ist weitaus größer als die Konflikte. Besonders wenn man sich betrachtet, mit wem man denn sonst zusammenarbeiten möchte. China, Russland steht hier für das überwiegende Teil des deutschen Kapitals zum Beispiel nicht irgendwo auf dem Zeiger. Vorbehaltlich aber einer Sache, 4 Jahre Trump wird man aussitzen, vielleicht 8 Jahre Trump wird man aussitzen im transatlantischen Bündnis. Wenn es sich aber zu einer Verstetigung einer protektionistisch, wie auch immer gearteten, zumindest teilweise antineoliberalen oder skeptisch neoliberalen, antieuropäischen Position kommt, dann ist natürlich diese Militarisierung auch gegebenenfalls da, mit den USA zu brechen. Die bevorzugte Option, und ich glaube perspektivisch auch, man wird alles auf beiden Seiten des Atlantiks hinter den demokratischen Kandidaten werfen. Das wird ein sehr interessanter Wahlkampf in ein paar Jahren. um da wieder einen alten Vertreter der üblichen Obamaschen, Clinchen und sonst was Linie zu kriegen. So. Wenn das nicht geschehen sollte, dann muss man natürlich neu reden. Zweite Frage ist natürlich, es ist keineswegs ausgemacht, dass dieses deutsch-französische Führungsduo so ganz harmonisch spielt. Hinter den Kulissen kriegt man immer wieder mit, dass zwar alle gern einen europäisierten Rüstungskomplex hätten, aber Deutschland hätte gern halt Airbus dann vorne und Frankreich zum Beispiel Dassault. Also die Frage, wessen Konzern natürlich jeweils die Kontrolle übernimmt dort und aus diesem großen Fressen von Fusion und Übernahmen als Chef rausgeht, ist natürlich von enormer strategischer Relevanz. Und wie diese Aushandlungsprozesse ablaufen sollen, ist noch ein bisschen unklar. Ein Kompromiss hat man jetzt gefunden, zum Beispiel bei diesem deutsch-französischen Kampfflugzeug Ende April. Da übernimmt jetzt Dassault die Führung, dafür wird Airbus die Führung beim Bau der Eurodrohne übernehmen. Also jetzt gibt es sozusagen so Package Deals. Aber die werden zwischen Deutschland und Frankreich ausgehandelt und alle anderen werden sozusagen mit kleineren Aufträgen dann bedacht, um sie ruhig zu stellen. Also das wird man sehen müssen. Und dann ist aber natürlich die ganz entscheidende Frage, das ist ein deutsch-französisches Projekt, das natürlich auf große Skepsis im Augenblick auch bei diversesten kleineren und mittleren Staaten stößt. Das heißt, werden die in der Lage sein, in irgendeiner Form genug Zustimmung zu kriegen, nur weil sich jetzt alle reingerettet haben, heißt es noch lange nicht, dass verschiedenste Staaten da auf Dauer mitmachen werden. Polen zum Beispiel ist ein Kandidat, die aus verschiedensten Gründen, ich bin natürlich kein Fan von der polnischen Regierung, aber auch aus jetzt normalen kapitalistischen Eigeninteressen da sehr große Skepsis an den Tag legt. Diese Gegenländer oder diese Gegenstrukturen wurden immer organisiert über Großbritannien, das ist weggefallen und die tun sich gerade im Augenblick sehr, sehr schwer. Das muss aber nicht ewig so bleiben, wenn Deutschland und Frankreich nicht in der Lage sind, irgendeinen Package-Stil zu finden, wo diese Länder irgendwie abgefunden werden. Also aus reinem Eigeninteresse. Übrigens genauso wie in der Eurozone, ich glaube auch, dass die Ausbeutung der südlichen Peripherie nicht ewig so weitergehen kann. Irgendwann muss man auch eine Idee finden, sonst fliegt einem die Laden auseinander. Man zieht halt immer so lange an und wenn man ein bisschen loslässt, tut es halt irgendwie gleich weniger weh. Also ein bisschen vielleicht die Grafik, wenn man so weiter die Europäische Union strukturiert, dann wird sie auseinanderfliegen. Da bin ich ziemlich überzeugt davon. So, und das ist natürlich der letzte Punkt von dem möglichen Hindernis. Das ist eine Debatte, die werden die Eliten führen. Da haben wir nicht so arg viele Einflussmöglichkeiten zum Teil darauf. Letzter Punkt ist natürlich, wie sieht es in der Unterstützung der Bevölkerung für dieses Projekt aus? So denn überhaupt irgendjemand mitkriegt, dass sich da was tut? Das ist auch versprochen meine letzte Bemerkung. Hier haben wir es, finde ich, mit einem riesigen Paradox in Deutschland, finde ich, nur hierzulande bleibt zu tun. Wir haben stabile, sehr, sehr hohe Ablehnungsquoten gegenüber mehr Militäreinsätzen und gegenüber höheren Rüstungsausgaben. Und wir haben gleichzeitig eine 80-prozentige Zustimmung gegen einen Ausbau der europäischen Verteidigungsintegration, wie sich PESCO nennt. So, das hat was mit einem sehr, sehr sorgsam gehegten Mythos zu tun, den vor allem gerne auch Leute in der Grünen Partei verhängen und verfangen, nämlich dass mit diesem Ausbau der Verteidigungsintegration Europas einfach nur segensreiche Wirkungen einhergehen würden. Erstens, Ausbau der Verteidigungsintegration würde Geld sparen. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn überhaupt, geht es darum, Gelder effizienter einsetzen zu können für einen schlagkräftigeren Militärapparat. Und wie wir gesehen haben, werden diese europäischen Rüstungsgelder ja zusätzlich zu den nationalen Haushalten generiert. Zweiter Mythos, eine europäische Verteidigungsintegration ausgehend von dem Mythos des Integrationsprojekts sei ja irgendwie per se friedensförderlich. Das ist ja angesichts dessen, was diese Globalstrategie aufspannt, abenteuerlich, das zu glauben. Damit hängt aber ein dritter Mythos, glaube ich, zusammen, nämlich, dass jegliche Kritik an jeglicher Form der europäischen Integration, sei sie selbst im Verteidigungsbereich und Militärbereich, populistisch, nationalistisch, rückwärtsgewandt und damit abzulehnen sei. Und man sozusagen als Kritiker da im Lager der Euroskeptiker in Polen, Ungarn oder sonst wo stünde und damit ein Feind sozusagen jeglicher fortschrittlichen Denkens. Das ist was sehr, sehr schnell auf einen einprasselt, wenn ich mal in, sagen wir mal, politisch etwas heterogeneren Zirkeln mich bewege oder so, dann kommt sofort so eine Kritik, weil überhaupt nicht gesehen wird, dass dieses PESCO-Projekt, das wird nationalistische, populistische und sonst was Bewegungen natürlich massiv befördern. Es wird diese Zentrifugalkräfte massiv befördern und es wird ein Auseinanderklaffen und eine Auseinanderspalten der Union befördern, von dem ich nicht sicher bin, ob das in meinem Interesse wäre. Aber genau darauf steuert man hin, in einem Irrglauben, dass eine Integration per se was Gutes sei, obwohl es eigentlich genau ins Gegenteil führt von dem, was zum Teil hier an Mythen von durchaus Leuten, die sich einer friedenspolitischen Position manchmal sogar nahe sehen, vermutet wird. Und ich glaube, unser dickes Brett, was für uns zu bohren ist, ist eben mit diesen Mythen hierzulande ein bisschen aufzuräumen und zu versuchen, da eine Gegenposition zu entwickeln, wie eine linke Kritik an der Europäischen Union aussehen kann, ohne in nationalistische Positionen zu verfallen, etc. Also es gab vor Jahren mal einen Buko mit dem Thema, wie die Europäische Union kritisieren, ohne den Nationalismus abzugleiten. Ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, in den man kommen muss. Ich hoffe mir sehr, dass man da zum Beispiel beim Attac-Kongress im Oktober, wo der Militärpunkt das erste Mal endlich relativ gut gesetzt sein wird im Attac-Rahmen, ein gutes Stück weiterkommen wird. So. Ja, PESCO ist kompliziert, tut mir leid, dass ich so lange geredet habe. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen plastisch rübergebracht. Dankeschön erstmal.